meine Brüder und Schwestern, die Geliebten und die Heiligen und Ersehnten Gottes, unser Thema ist mit Gold auf Weiß hier zu lesen. Leuchtet hier von den beiden schönen Lichtkolumnen, den Lichtsäulen, und ich stehe hier vor euch bewegten Herzen, euch ein so großes, gewaltiges Wort zu sagen, wie es größer nicht ausgesprochen werden kann. Gott ist Liebe. Ich will euch heute das Unvergängliche, was ewig sein und niemals aufhören wird, ins Herz hinein zu sagen versuchen, das Unvergängliche. Das hört nimmer auf. Die Liebe hört nimmer auf. Leid und Streit und Schmerz und Nacht und Grauen und Sünde und Tod und Verdammnis, sie haben einen Anfang und haben ein Ende. Denn alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Aber Gott, der die Liebe ist, hat keinen Anfang und hat auch kein Ende. Und so wenig wie Gott aufhört, hört seine Liebe und sein Lieben jemals auf. Und das soll heute Nachmittag in euer Herz hineinfließen, so ein warmer, beglückender Strom, dass eure Ängste und Nöte, eure Selbstzerfleischung, Selbstzerquälung endlich aufhören und ihr loben und danken und preisen und anbeten könnt, randvoll und überfließend von der Liebe Gottes. Ich brauche nicht davon zu reden, dass es im Griechischen drei Worte gibt für Liebe oder drei Arten von Liebe. Das ist uns bekannt. Die fleischliche Liebe, ganz unten in den Schmutz getreten, entartet und dennoch in ihrer Entartung, in ihrem Schmutz, dennoch ein Vorbild voll ahnender Sehnsucht für die wahre und bleibende Liebe. Wenn ihr wüsstet, wie in jungen Menschen, und ich habe viel mit jungen Menschen zu tun gehabt, meistens mit Schülern zwischen 10 oder zwischen 13, 14 bis 16, 17 Jahren, jahrzehntelang, wie viele junge Menschen sind enttäuscht und verbittert, gehen durchs Leben mit eingefallenen Wangen und hohlen Augen und mit einem zertretenen, verkrampften Herzen und fragen sich, wenn sie ihre Unschuld verloren haben, ist das alles, soll das Liebe sein? Das ist ja grausam, das ist ja ekelhaft. Ich könnte euch Briefe vorlesen von Gammlern. Ich tue es nicht. Wir ahnen, es muss etwas geben, so groß, so beglückend und beseligend, wie kein Menschenmund es auszusprechen vermag. Dass unser Leben so erfüllt, dass wir einfach in andere Wesen verwandelt werden. Dass wir in ein Licht hineingestellt sind, in einen Glanz, in eine Schönheit und Reinheit, wie sie nicht beschrieben werden kann. Das muss es geben. Und das gibt es auch. Dein Ahnen hat dich nicht betrogen, Bruder und Schwester. Es gibt etwas, was das letzte, tiefste, geheimste, brennendste Seelen weit, weit überragend über unsere kühnsten Vorstellungen und Erwartungen stillt und befriedigt und ewig bleibt. Das gibt es. Und davon, wo nehme ich den Mut her? Will ich reden? Stammeln? Weinen vor Freude möchte ich, dass es so etwas gibt. Gott ist die Liebe. Ich habe schon öfter erlebt, dass alte und junge Menschen meine Hand ergriffen mit ihren beiden Händen und sagten,
Ich danke Ihnen, dass Sie das gesagt haben, dass es so etwas gibt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Dass einmal dieses Leben voll Mühsal und Enttäuschung und Jammer und Schmutz und Elend und Verzweiflung, dass das einmal völlig ausgetilgt werden und vergessen werden kann und ein Neues entsteht, ein Meer, ein Strom von Liebe und Güte und Seligkeit, voll Wonnen, die nicht auszudenken sind. Und man muss solche Augen sehen, man muss solche Tränen der Freude einmal erblickt haben. Das gibt's und das vollzieht sich jeden Tag, jede Stunde, solange die Erde steht. Und das wird erfüllt werden, größer, schöner, als es ein Menschenkind, ein Sterblicher, ein Irdischer sich ausdenken konnte. Und davon will ich etwas sagen. Nicht aus meinen Empfindungen, Gefühlen, Erfahrungen, Erlebnissen, Sehnsüchten, aus der tiefen, geheimen Glut meines Herzens. Nein, das wäre eine verkehrte Quelle. Aus diesem Buch. Das bleiben wird, wenn Himmel und Erde vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist das Bleibende. Man redet in der Kunst und auch in der Philosophie von dem Bleibenden. Es gibt Dinge, die vergehen. Es gibt Dinge, die verwehen. Die werden umstrukturiert, umfunktioniert. Entweder durch Gewalt oder Verbrechen oder aber durch edle Bemühungen menschlicher Seele und menschlichen Geistes, durch die Kunst, durch alles Schöne, was die Erde bietet. Jawohl, das gibt es. Aber die vergehen. Aber es gibt Unvergängliches. Und das, was unvergänglich ist, das Unvergängliche, das ist Gott selbst, der nichts anderes ist als Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wer in die Liebe eindringt, wer sich der Liebe opfert, wer liebend sich der Liebe hingibt, wird erfüllt mit dieser alles beseligenden und verklärenden, alles Sehnsüchte stillenden Gottes Liebe, mit dem Unvergänglichen. Der Glaube hört einmal auf. Im Augenblick, wo wir etwas sehen, brauchen wir nicht mehr zu glauben. Die Hoffnung wird einmal erfüllt. Und da ist diese Spannung der Hoffnung gewichen und hat nicht mehr den Wert und nicht mehr die verborgenen Energien, die sie hatte. Aber die Liebe, die hört nicht mehr auf. Die Liebe liebt immer weiter. Die Liebe pflanzt sich immer fort. Und wir werden einmal, wenn wir anfangen, uns lieben zu lassen. Bitte, ich sage nicht, wenn wir anfangen zu lieben. Wenn wir anfangen, uns lieben zu lassen, werden wir einmal Liebe ernten, ohne aufhören. Da steht geschrieben, sie werden ernten, ohne aufhören. Meine Brüder und Schwestern, öffnet euer Herz weit, dass der Herr zu uns allen reden kann. Ich danke euch für euren zahlreichen Besuch heute Nachmittag. Ich war gestern ein bisschen traurig und betrübt, ich sage es ganz offen, weil der Besuch so schwach war. Aber jetzt freue ich mich, dass der Saal wieder gut besetzt ist. Nicht wegen mir, sondern wegen dieser großen und herrlichen Botschaft, wie es keine Größe gibt. Es gibt einen lebendigen, alles bewirkenden, lenkenden, leitenden, führenden, regierenden und vollendenden Gott der Liebe. Und diese Liebe ist das Bleibende und höret nimmer auf, weil diese Botschaft so groß ist. Und weil diese Sehnsucht nach Freude und Liebe in Alten und Jungen, in Alten oft fast noch mehr wie in Jungen, so groß ist, so tief, so schmerzlich, hat es überhaupt einen Wert zu leben? Sind wir nicht betrogen und enttäuschte? Wäre es nicht besser, das Leben wegzuwerfen? Diese Not beschäftigt nicht nur die Rauschsüchtigen. Diese Not lebt auch in vielen alten Menschen. Und denen rufe ich zu, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Ich kenne Leute, die haben mit 80, 85 Jahren ein neues Leben angefangen. Natürlich ist es viel köstlicher, wenn das in der Jugend geschieht. Ich kenne Mädchen, junge Buben von 80, 10 bis 12 Jahren. Denen sieht man es ihren Augen an, sie sind erfüllt von der Liebe Jesu. Ja. Das Wesenhafte, das Bleibende ist die Liebe, ist Gott selbst. Und davon wollen wir nun, mein lieber Bruder Otto und ich, euch ein Wort sagen. Die Liebe nach der Schrift. Das heißt, wir fragen nicht die Kunst, wir fragen nicht die Wissenschaft, nicht die Psychologie, wir fragen nicht all die Randgebiete, die sich da lagern um diesen großen Begriff, um die Entartung der Liebe, davon reden wir auch nicht. Wir reden über die Liebe nach der Schrift. Was sagt die Schrift? Nicht, was hast du erlebt, wo bist du enttäuscht worden, wie sind meine heißen Sehnsüchte in den Dreck getreten worden von einem grausamen Schicksal. Solche Sachen wollen wir nicht bringen. Wir wollen nicht auf die Tränendrüsen drücken, dass wir alle heulen, dass wir so in Schmutz und Elend und Jammer stecken, aus dem uns niemand erlösen kann. Nein, das ist nicht wahr. Die Liebe nach der Schrift. Und dann sage ich erstens, das Urverhältnis zwischen Zweien, das es je gab in dieser Schöpfung, war und ist und wird ewig sein das Verhältnis des Vaters zu seinem Sohn. Das ist das Urverhältnis. Nicht Feindschaft, nicht Gleichgültigkeit, nicht Hass und Bosheit, nicht ein kaltes, totes Nebeneinander, wie heute so viele, viele Ehen sind. Auch die, die nach außen in Ordnung scheinen. Das nicht, sondern das Urverhältnis ist im Vater, Gott ist Liebe. Und im Sohn, Gott ist der Sohn der Liebe. Das war das Urverhältnis. Das erste Verhältnis, das zwischen, ich will es mal derb ausdrücken, zwei Lebewesen bestand, war die Liebe. Und nun mache ich einen Riesensprung in die Unendlichkeiten und sage, dieses Urverhältnis wird einmal das Endverhältnis sein von Gott, der die Liebe ist, zu allen seinen Wesen und Welten. Nichts, was er je erschaffen hat, lässt er endlos und für ewig in den Schmutz und in den Jammer versinken und in totem Verdammnis gequält werden. Nichts, sondern Gott ist Liebe und kann nichts anders als lieben. Und nun mache ich eine Zwischenbemerkung, damit er nicht sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und alles, was von dem Urverhältnis bis zum Endverhältnis der gesamten Schöpfung geschieht, das ist äonisch, das ist zeitlich, das ist vorübergehend, das sind Gerichte, Strafen, Enttäuschungen, Mühsale und so weiter. Alle diese Dinge sind nichts anderes als Hilfstruppen der Liebe Gottes. Und deshalb schreibt auch Paulus den Korinthern, die ja in allerhand schweren, massiven Sünden lebten, alles bei euch geschehe in der Liebe. Und wenn Paulus verlangte von diesen armen Korinthern, diesen armseligen Hafenarbeitern, die zum Teil Analphabeten waren, das heißt, die weder schreiben noch lesen konnten, wenn er von denen verlangte, dass alles, was sie tun, auch wenn sie strafen, auch wenn ein Sünder hinausgeworfen wird aus der Gemeinde, oder wenn Eltern ihre Kinder strafen, oder wenn irgendein Bruder zur Rechenschaft gezogen wird, mit derben Worten und ausgeschlossen wird für eine Zeit lang, alles das geschehe in der Liebe und geschehe hin zu der Liebe, in die Liebe hinein. Wenn Gott das verlangt, durch die Fehler seines dazu Beauftragten, des Apostels Paulus, dann muss er selber das auch tun. Gott kann nicht verlangen, dass alle Handlungen eines Menschen aus der Liebe kommen, wenn nicht seine Handlungen, und er bewirkt ja alles, auch Strafen und Gerichte, aus der Liebe herauskommen und zu einer Entfaltung und zu einem Erfasstwerden von der Überfülle der Liebe für alle und alles führen. Ich hoffe, dass diese drei Vorbemerkungen in eure Herzen gekommen sind. Wer das weiß, der kann erst alle Zeit für alles danken. Denn alles kommt aus der Liebe, ist aus der Liebe geboren und führt in die Vollendung der Liebe für immer in das Bleibende hinein. Welch ein Programm! Das ist nur eines Unendlichen, eines liebenden, allmächtigen Vaters der Liebe möglich. Aber die Wege, die wir jetzt gehen, steht nicht geschrieben, alle seine Wege sind richtig, übersetzt wieder. Aber im Urtext steht, alle seine Wege sind gerichtet. Wir gehen durch Gott während des Gerichten. Entweder wir richten uns selbst, sagen nur Gott, bewahre mich vor falschen Gedanken, bewahre mich vor Torheit, bewahre mich vor Sünde und Bosheit und Heuchelei. Wir haben vorhin ja in den wenigen Worten unseres teuren Bruders so einen kleinen Lasterkatalog gehört. Jawohl. Ja, meine Lieben, alle seine Wege sind gerichtet. Und wir stehen in dem bösesten und schlimmsten aller Äonen oder Ewigkeiten. Und zwar am Abschluss dieses schlimmen Äons oder dieses bösen Äons, Aeon Kakos, wie er genannt wird, da stehen wir drin. Wir empfinden deshalb viel stärker den Widerstand der stumpfen Welt, den Hass, die Bosheit, die Dummheit, das Verbrechen, das Grauen. Wir empfinden und fühlen das viel gewaltiger als frühere Generationen. Da war alles viel gemütlicher. Die Gemütlichkeit hat aufgehört. Heute leben wir in einer erschütternden Welt, die uns jeden Tag neue Spannungen und Erschütterungen bringt. Alle seine Wege sind gerichtet, aber alle seine Ziele sind Herrlichkeit und Liebe. Wer das erfasst hat, der kann einmal tief aufatmen und kann sagen, oh Gott, wenn dein Wort das sagt, an ungezählten Stellen, eben haben wir hier kurz, ein teurer Freund und Bruder und ich, unsere Notizen verglichen. Er hat auch das Thema gelesen und hat sich da eine Reihe wunderbarer Zusammenhänge aus der Schrift zusammengestellt. Und ich habe das auch gemacht und er hat ganz andere Quellen, er hat stärker aus Paulus geschöpft. Ich habe stärker aus Johannes geschöpft. Was ist denn jetzt richtig?
Beides.
Denn beide repräsentieren in besonderer Weise die Inwendigkeit. Und die anderen Evangelien, die zeichnen den äußeren Ablauf. Und der äußere Ablauf, jeder äußere Ablauf geschaffener Dinge, ist mit Qualen, Ängsten, Nöten, Enttäuschungen, Kummer, Sorgen, Verzweiflung verbunden. Jeder äußere Ablauf der Dinge, auch deines und meines Lebens, das sagt auch die Schrift. Der Mann, der sich alles leisten konnte, der Mann, der dasteht einzigartig in der ganzen Weltgeschichte in Bezug auf Reichtum, Erfindungsgabe, Besitz, Genuss. Wisst ihr, wer das ist? Jawohl, das ist der Salomo, der sagt, ich habe mir Gärten angelegt, Lustgärten. Ich habe alles da, ich habe Erfindungen gemacht, ich habe mir große Wasserleitungen gebaut, ich habe das und jenes getan, und die Wonne der Wonnen, ich hatte Weib und Weiber, draußen. Und ich hatte alles. Es ist alles Hassen nach links. Es gibt kein größeres Glück als die ewige Liebe, wie das Wort Gottes sagt, wie sie in Jesus Person geworden ist, denn er ist der Sohn der Liebe. Und wie sie in allen Geschöpfen, die sich dieser Liebe öffnen und die sich dem Hass, dem Schmutz, der Bosheit, der Rebellion, der Gesetzesübertretung, dem Ungehorsam verschließen. Und das ist unsere Sache allerdings. Wie sie sich dem mitteilen, das ist das Größte, was es gibt auf Erden. Dieses Glück der Liebe. Und davon will ich jetzt reden nach der Schrift. Mein erster Gedanke war, das Urverhältnis, das es überhaupt gab, das war Liebe, nicht Hass. Der Hass wurde viel später geboren. Und deshalb wird einmal der Hass beseitigt werden. Aber die Liebe, die war vor allem Uranfang. Das war Gott selbst. Sie hört nie mehr auf. Niemals kann diese Liebe, weil sie unbesiegbar ist, zerbrechen. Sie ist unzerstörbar. Sie ist das Wesenhafte. Und wer das Wesenhafte hat, der ist unendlich reicher, als wer nach dem Wind von Augenlust, Fleischeslust und Hochmut hascht nach den Dingen, die der große Betrüger, der große Lügner und Mörder, das ist Satan, als was der uns aufspielen will, hochspielen will, uns anbieten will durch Reklame und Propaganda. Gut rasiert, gut gelaunt. Also wenn ihr gut gelaunt werden sein wollt, müsst ihr nur die richtige Rasierklinge unter den richtigen Rasierapparat tauchen. Ja. Also wenn man die Leute sieht, die großen, modernen Reklamewände, junge Menschen, strahlen, schöne junge Menschen, lächeln, mit Eleganz, mit Leichtigkeit, auf einem Baumstumpf balancieren oder in einem Boot sitzen oder irgendwie mit der brennenden Zigarette. So ein Schwindel und Betrug, das Gegenteil ist der Fall. Wie viele Menschen haben mir gesagt, ich habe einen Hass und einen Ekel vor der Zigarette, aber ich kann es nicht lassen. Wie viele. Ja. Und wir dargestellt, das ist ein Ding. In der Ostzone ist, sind die Reklame Tafeln für Zigaretten verboten, weil sie eine Verführung für die Jugend darstellen. Können wir was lernen? Ich bin kein Ostzonaler. Ich bin ein Übernationaler. Ja, mein Herz ist droben bei ihm. Aber wir können da lernen. Ja. Da sind auch nicht die Schweinereien erlaubt, die bei uns erlaubt sind. Aber davon will ich nicht reden. Ich will von was Größerem reden. Halten wir den ersten Gedanken fest, das Urverhältnis, das es jemals gab, dass sich einer zu einem anderen irgendwie verhielt. Das ist der Vater und der Sohn. Nebenbei bemerkt, der ganze Psalter ist mehr oder weniger ein Dialog. Das heißt auf Deutsch ein Zwiegespräch zwischen dem Vater und dem Sohn, in dem wir hineingebaut sind, als Glaubende und Teilhaben. Wir leben Teil und leben davon, was der Vater und der Sohn gegenseitig beschließen und planen und durchführen. Das ist unser Leben. Das ist unendlich größer als all die Menschenpolitik, die getrieben wird. Tausendmal wichtiger. Und dieses Urverhältnis wird einmal das Endverhältnis Gottes zu der gesamten Schöpfung sein. Und alle anderen Spannungsmomente von Hass, Trotz, Ungehorsam, Strafe, Gericht, Tod, Verdammnis, all diese Dinge, die werden nicht mehr sein, weil die Liebe stärker ist. Die werden nicht mehr sein. Das lehrt die Schrift. Dafür kann ich euch hunderte von Stellen geben. Ihr könnt sie selber finden in eurer Bibel. Das ist Nummer eins. Und dazu will ich euch nun wenigstens vier Schriftstellen lesen, wie sich diese Liebe, die Gott ist, äußert, wie sie sich auswirkt, woran wir sie erkennen, woran wir einen prüfenden Maßstab unseres Nachdenkens legen können und dürfen. Ich lese zunächst aus Johannes 3, den 35. Vers. Der Vater liebt den Sohn. Und jetzt übersetze ich das Wörtchen Kai, das im Griechischen kommt, wie es auch übersetzt werden kann. Die Folge davon ist, dass er alles in seine Hand gegeben hat. Die Liebe besteht darin, dass sie alles, was sie hat und ist, verschenken kann und dadurch nicht ärmer, sondern noch reicher wird. Das ist mit irdischem Bankguthaben nicht der Fall. Der Vater liebt den Sohn und beweist diese Liebe dadurch, dass alles dem Sohn übergeben ist. Es gibt nichts an Funktion, an Besitz, an Genuss, an Pracht, an Macht, an Herrlichkeit, an Glanz, an Schönheit, an Reichtum, an Würde, an Wonnen, was der Vater nicht den Sohn in die Hand gegeben hat, weil er ihn liebt, weil er liebt ihn. Möchtest du nicht in diesen Beziehungskreis eingeschaltet werden? Und wenn ich dir nachher vorlesen werde, dass Gott jetzt mit derselben Liebe liebt, mit der er den eigenen Sohn liebt, so geht daraus hervor, dass auch uns einmal alles, was da ist, ausgenommen Sünde, Tod und Schmutz und Elend und Jammern, Betrug und Verzweiflung, alles schöne, große, gute, leuchtende, beglückende, auch uns im Sohn und durch den Sohn in die Hände, ins Herz, ins Leben gegeben. Welch eine Botschaft, wo wird die in einem solchen Umfang nach der Schrift verkündigt?
Во многом необычного вопроса, благодаря сохранится книги, радушных ходить.
Wir bleiben immer an der Oberfläche plätschern und erzählen von dem Zigeunerkind, was das erlebt hat, und da und dort. Alles schön und gut, alles schön und gut. Ich habe auch Erlebnisse gemacht mit Zigeunerkindern und Verbrechern. Aber das ist nicht das Wesenhafte. Wir müssen hinein in den Wurzelgrund alles sein. Wir müssen hinein in die Vollentfaltung des innersten Wesens Gottes. Und das ist die Liebe. Das ist die erste Stelle. Alles hat der Vater dem Sohn die Hand gegeben. Warum? Weil er ihn liebt. Zweite Stelle. Ich lese Kapitel 10, Vers 17 und 18. Das ist ein ganz gewaltiges Wort. Das ist das sogenannte Kirchenkapitel, Johannes 10. Und da lese ich 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele auf den Körper, auf den Geist loslasse, preisgebe, hergebe, nicht für mich als einen Besitz, den ich nicht antasten lasse, behalte, sondern hergebe. Gott will dein Herz, deine Seele, dein tiefstes, innerstes Liebessehnen, das keine Sünde ist. Keine Sünde? Auch die Liebe der Geschlechter zueinander. Das ist keine Sünde, das ist Gott gewollt. Aber die Entartung, die Vertierung, die Satanisierung, das ist Sünde. Noch einmal, darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele loslasse. Zu dem Zweck, dass ich sie wiedernehme, alles, was wir loslassen, alles, was wir hierher geben, jetzt hier in unserem niederen Leben, an Zeit, an Kraft, an Geld, an Liebe, an Interesse, was wir hergeben, dürfen wir verklärt und vermehrt wiedernehmen. Bitte, ich lese es vor. Ihr braucht mir nicht zu glauben, aber glaubt dem Wort. Darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele loslasse, zu dem Zweck, dass ich sie wiedernehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich lasse sie von mir selbst. Ich habe die Vollmacht, sie loszulassen. Es gibt eine Vollmacht, die sich selbst ganz hergeben kann. Ich habe die Vollmacht, es wiederzunehmen. Nur wird das, was wir wieder ergreifen, viel gewaltiger, größer, umfassender, schöner und herrlicher sein, als das, was wir loslassen. Wir lassen unser bisschen Erdendreck los und bekommen dafür ewiges Glück, leuchtende Schönheit, Liebe, die überall überbordet und alles verklärt. Welch ein Tausch? Das ist der Glaube. Der Glaube lässt sich selber los. Nimm mich hin und lass mich sein, einzig, ewig, völlig dein. Wer das aus dem Herzen beten kann und es auch tut, der sich auch wirklich hingibt, der das tut, der erfährt in diesem Augenblick Wonnen, die nicht zu beschreiben sind. Das habe ich hunderte Mal, tausende Mal erlebt in meinen seelsorgerlichen Aussprachen seit 53 Jahren. Es ist herrlich, ob das ein hoher Akademiker ist mit 3 Doktortiteln oder ein einfacher Analphabet in der Hilfsschule. Das spielt gar keine Rolle. Nur der Dumme, der hat es leichter als der Gescheite. Der ist leichter. Der braucht nicht so viel zu opfern. Ich lasse sie, die Seele. Hier steht Leben, aber da steht Psyche, Seele. Nefesh im Hebräischen, Psyche im Griechischen. Ich lasse meine Seele zu dem Zweck, dass ich sie wieder nehme. Niemand nimmt sie, sondern ich lasse sie von mir selbst. Ich habe Vollmacht, sie loszulassen. Und habe Vollmacht, sie wiederzunehmen. Alles, was wir loslassen, bekommen wir vermehrt und verklärt wieder. Ich weiß, dass ich mich wiederholt habe. Ich weiß, dass ich das vor 3 Minuten schon einmal gesagt habe. Aber das ist so wichtig und grundlegend. Und dann geht es weiter. Dieses Innenziel habe ich von meinem Vater empfangen. Innenziel. Ihr werdet sagen, bei mir steht Gebot. Ja, steht Gebot. Aber das heißt Entole, das heißt Innenziel. Gott hat Außenziele. Wer nicht gehört, wird bestraft. Das sind Außenziele. Aber es dient dir alles zum Besten. Lass dir die Strafe gefallen. Sie dient dir zum Heil. Du wirst viel glücklicher werden als vorher. Das ist ein Innenziel. Es gibt ja auch in einem Land Außenpolitik und Innenpolitik. Und so gibt es gewaltige Innenziele. Die Brüder und Schwestern, die Griechisch können, die brauchen mal das Wort Entole, Innenziel, aufzuschlagen nach einer Konkordanz und die Stellen zu lesen. Da geht es euch wie mir vergangen ist. Da ist es, als fallen Vorhänge, als schauen wir hinein, in ein weit hinleuchtendes Land, als gehe eine neue Welt auf über uns und ein in uns. Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Innenziel Gottes. Die Innenziele Gottes. Aber ich habe euch mehr zu sagen. 15,9. 15,9. Ja, es ist. Die Zeit vergeht so schnell, aber ich will euch doch einige sagen in dieser Stunde. In Johannes 15,9 steht Folgendes geschrieben. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und nun würden wir, wenn wir die Bibel zu schreiben hätten, hätten wir geschrieben, und nun liebt ihr auch mich. Das sagt er nicht. Das können wir gar nicht. Wir sind viel zu schwach und arm und ohnmächtig, um ihn so zu lieben, wie es gebührt. Aber er sagt etwas anderes. Und nun bleibet in meiner Liebe. Bleibe bei Jesus. Betet jeden Tag vor dem Einschlafen, ja Jesus, ich gehöre dir, denn du hast mich erkauft durch dein Blut und hast meine Sünden bezahlt und hast mich zu einem neuen, erlösten Menschen gemacht. So betet. Und dann schlaft während eures Gebetes ein. Seid ihr schon während eures Betens eingeschlafen? Ja, tut nur nicht so. Ich auch. Ich auch. Aber da ging es wie David, der sagte, ich erwarte und bin noch bei dir. Und bin noch bei dir. Und wenn du aufwachst, dann lass es dir gesagt sein. Welch ein Wunder, dass du ein erretteter, erlöster Mensch bist. Los von dem Schmutz der Sünde. Los von dem Selbstbetrug des Ich-Lebens. Los von all dem Jammer und Elend, in die blinden Menschen sich verrennen, ohne Gott. Weil sie nicht den Glanz und die Schönheit und das Licht seiner Erlösung und seiner Liebe empfangen und dadurch einfach innerlich verwandelt werden. Mensch, was ist denn mit ihnen los? Sie sind ja ein neuer Mensch. Kerle, was ist denn mit dir? Da haben ja manche Leute, die mit mir in der Kurzschule waren, in den ersten Schuljahren. Was ist denn mit dir los? Du warst früher so ein kleiner, armer, ängstlicher Kerl und jetzt strahlst du vor Freude. Was ist denn mit dir los? Ich habe Jesus gefunden. Nein, Jesus hat mich gefunden und er will auch dich haben. und ja, sonst gespeist war. Das ist doch wunderbar. Noch einmal, das war die dritte Stelle. Und jetzt gebe ich euch zu diesem ersten Punkt vom Urverhältnis, was zum Endverhältnis wird, eine vierte Stelle, einen vierten Beleg. 17, das ist das hohepriesterliche Gebet. Das ist eines der herrlichsten Stücke der Schrift. Neben den paulinischen Briefen ist Johannes 17 mit das herrlichste Stück, was es gibt. Durch große Früchtevertragungen in Amerika, wo man Zehntausende und Hunderttausende von Menschen fragte, was ist denn das schönste Kapitel der Schrift, ist das bei den drei ersten gewesen. Erste und zweite waren paulinische Zeugnisse und das dritte war dieses Zeugnis, Johannes 17. Und aus diesem Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet, lese ich den 23. und den 24. Vers. Ich bin in ihnen, nämlich seinen Jüngern, betet Jesus, suche den Vater. Und du bist in mir, auf dass alle eines seien. Wenn wir in Gott und in Christus sind, dann sind wir einig. Dann beschimpfen wir uns nicht mehr, dann diskutieren wir nicht mehr. Meistens die Jugend diskutiert ja um Dinge, von denen sie keine Ahnung hat, aber diskutieren muss sie. Ja. Einfach mal so in dieser Welt. Kann man nicht ändern. Hört auch wieder auf. Die werden auch noch vernünftig. Wie hast du mal gesagt? Jeder Apo, der wird einmal ein Opa. Kannst du denn sehen? Ich sah einmal ein Bild, zwei alte Herren, Direktoren, Geheimräte, hochelegant und wohlhabend. Und sie sahen einer Gruppe von Gammlern zu, die da tobten, wüteten, und sich entfalteten, sich geschreien und so weiter. Mir sagte der, wenn die mal in unserer Gehaltsklasse sind, das sind sie auch ruhig und sind so müde, ja. Wenn die mal in unserer Gehaltsklasse sind. Also, abwarten, Verständnis haben. Ja. Ich habe manchen Jungen gesagt, weißt du, ich war mal so alt wie du. Dann habe ich auch so gedacht wie du. Nicht ganz so scharf und fanatisch. Damals war dieser Geist, der böse Geist noch nicht losgelassen über die Menschen. Aber ich war auch ohne Gott und ohne Jesus in der Welt. Idealist, aber einerlei. Ob Idealist oder Materialist. Und was du jetzt denkst und fühlst in deiner Zerrissenheit, die kann ich ahnen, verstehen. Die habe ich niedergelegt in Versen, als ich 16 Jahre alt war. Und die wurden abgedruckt in den Zeitungen. Ja, aber wenn du einmal so alt bist wie ich, dann wirst du auch so denken wie ich. Wenn du dich der Wahrheit und der Liebe öffnest. Oh, ich kann euch sagen, da gab es eine andächtige Stille in einer Kirche, in einem Wald. Noch genug davon. Ich lese mein Wort zu Ende. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zur Einheit oder in eins hinein vollendet seien. Und damit die Welt erkenne, dass du mich geliebt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Gott liebt und so sehr, ich habe das vorhin schon angedeutet, in einem Nebensatz, dass wie er seinen eingeborenen Sohn liebt, dieselbe Inbrunst und Zuneigung, die sich selbst gibt, ich lege dir alles in deine Hand, hat Gott zu jedem, der sich von Christus ergreifen lässt. Wenn ich 20 oder 30 Jahre jünger wäre, da würde ich etwas tun, was ich damals getan habe. In Wien, in Berlin und in Städten und Dörfern, da und dort, würde ich sagen, bitte die beiden ersten Bänke räumen. Geht mal hier raus, da hinten sind noch ein paar Plätze frei. Geht ihr da hinten hin. Und jetzt sollen alle, die gewillt sind, ihr armes, gequältes, sinnloses Leben von Enttäuschung, Neid und Streit und Bitterkeit und Ekel bereitet ist, dem zu geben, der sie liebt, der sie herrlich machen will. Sie sollen hierher kommen, ich will mit ihnen reden und beten. Ich habe nie erlebt, dass niemand kam. Aber oft ein paar Reihen voll Leute gehabt. Heute mag ich das nicht mehr. Der Alte wird milder. Ja, und ich will nicht eure Gefühle aufputschen für einen Augenblick. Ich möchte euch zu Jesus führen, für immer bleiben. Nicht durch Gefühle, sondern durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Das hält. Unsere Gefühle halten nicht. Denn viele von denen sind dann wieder zurückgegangen. Die erste Zigarette. Okay. Voll war das Loch. Nicht ganz. Denn mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Sondern ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Aber die Methoden sind eben andere. Wir haben das Wort und den Heiligen Geist und die Botschaft und die Bruderliebe. Das sind die starken Waffen der göttlichen Kraft, die uns befähigen, nach seinen Zielen zu erlaufen und seine Wege zu gehen. Die Einstellung, die Gott zu seinem Sohn hat, und die Gott hat zu denen, die an seinen Sohn glauben, hat er zu der ganzen Welt und zu allen Menschen. Ich sage noch einmal. Die Einstellung, die Gott zu seinem Sohn hat, er liebt ihn. Und die er zu denen hat, die dem Sohn sich weihen, die an ihn glauben, die eins werden mit Jesus. Die er zu uns hat, er liebt uns ja mit der gleichen Liebe, mit der er den Sohn liebt. Und mit der gleichen Liebe liebt er alle Menschen. Was? Die gottlosen Spötter und die Gottesleugner und die Verbrecher, liebt er die auch? Mit derselben Liebe? Nein. Die liebt er in gewissem Sinn, ich sage jetzt in gewissem Sinn, von einer Seite her gesehen, mit größerer Liebe. Wie wohl auch die andere Seite stimmt, dass Gott die Seinen mehr liebt, die ihm gehören, die sein eigen sind, als die anderen. Ich habe meine Schulkinder geliebt, haben sie gespürt auch. Aber meine eigenen Kinder, die habe ich doch noch ein bisschen mehr geliebt. Und meine eigenen Kinder, die habe ich etwas strenger behandelt. Meine jüngste Tochter, die war bei mir in der Schule, in der Mittelschule, ein paar Jahre, wenn ich in die höhere Schule ging, und hat dann, macht meine Schülerin. Und da sagte sie eines Tages, Vater, das war aber nicht gerecht von dir. Du hast mir für 2,5 Fehler, hast mir einen Dreier gegeben, und die so und so, oder der so und so, der hat für auch 2,5 Fehler, es waren auch so Fehler, gleicher Schwere, der hat einen Zweier bekommen. Sagte ich so. Wer ist dir lieber, ich würde dich milder behandeln und würde dir eine gute Note geben. Und den anderen, die nicht meine leiblichen Kinder sind, eine schlechte Note, wer dir das lieber? Nein, Vater, das will ich nicht. Sag nur, ja, also, da hast du ja was gewillt. Und da waren wir einig. Das sind so kleine Erlebnisse, durch die ich, diese persönlichen Erlebnisse, durch die ich ins Herz Gottes und Christi hineinschauen lernte. Denn alles Vergängliche, auch diese kleine Erlebnis eben mit der Notengebung, alles Vergängliche ist ein Gleichnis auf Ewiges und Unvergängliches. Gott nimmt es mit seinen Gläubigen, mit seinen Heiligen viel genauer als mit einem Sünder und Weltmann. Den lässt er eher mal eine Zeit lang gehen. Aber mit uns nimmt er es genauer. Ist das recht? Das ist mehr als recht, das ist Gnade und Güte. Er will uns zuerst vollenden als Erstlinge und Heilsträger. Und deshalb nimmt er uns schärfer heran. Verlangt von uns Dinge, die er von anderen nicht verlangt. Von uns verlangt er, dass wir Dank sagen alle Zeit für alle. Das verlangt er nicht von der Welt. Das können die gar nicht. Die können gar nicht für ihr Leiden, ihr Elend, ihre Verzweiflung, in der sie sitzen, danken. Können die gar nicht. Verlangt Gott nicht von ihnen. Der sagt, rufen Sie an in der Not, dann will ich dich ja retten. Und dann sollst du mich preisen. Aber von uns verlangt er, Dank sagen, alle Zeit für alles. Und auch manches bitterschmeckt. Das sind wunderbare Dinge. Aus der Liebe geboren. Und nun will ich anhand von 4 Schriftstellen meinen zweiten Punkt erweisen, dass Gott zur Welt die gleiche Liebe hat, zu dem Kosmos, das ist die Welt, wie sie jetzt ist. Beherrscht von Kosmokreatoren, deren Haupt der Satan ist, ist diese Welt beherrscht. Fürst der Gewalt der Luft, der sein Werk hat in den Kindern des Ungehorsams, der Rebellion, des Trotzes, der Bosheit, der Sünde, der Gewalttat, der Schande. Das ist die Welt. Und was macht Gott mit dieser Welt? So sehr hat Gott, da steht ein Kosmos für die Welt. Diese Welt, die sie eben mit wenigen Worten schilderte. Dass er sein, oder so sehr liebt Gott die Welt, könnt ihr auch widersetzen. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, zu dem Zweck, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Man sollte doch meinen, wenn diese Botschaft erklingt, dass die Menschen sich in Massen kehren möchten zu diesem Gott und ihn anrufen und der Tränen und jauchzen und sich ihn weihen. Sollte man annehmen. Und das geschieht auch in vielen Ländern des fernen Orients. Ihr müsst nur mal die Bücher von Dr. Koch lesen, der das erlebt hat und das schildert, oder von anderen großen Zeugen und Missionaren. Und wenn die Botschaft von Mund zu Mund, von Auge zu Auge, von Herz zu Herz so verkündigt wird, dann wird sie auch so, dass die Leute dann weinen. Sagen, ach ja, bitte helfen Sie mir doch, ich kann doch nicht. Wir sagen Schüler, schmutzige, dreckige, dumme Kerle von 10 Jahren, ich hatte in den ersten 10 Jahren meines Schuldienstes, die sagten, Herr Lehrer, ich will ja brav sein, aber ich kann doch nicht. Mit Tränen in den Augen, lass aber Mucksmäuschen stehen. Da sagte ich, das glaube ich dir. Ich will auch brav sein und ich kann auch nicht. Da haben sie mich so angeguckt. Und sein Lehrer, und sein frommer Lehrer, der mit uns betet, der uns Geschenke gibt, der uns lieb hat, der nicht raucht in den Pausen wie die anderen, der nicht schwimmt und flucht und schlägt. Unser Lehrer, der kann nicht. Sagten sie, sagte ich doch, ich kann es nicht. Aber der in mir wohnende Christus, den ich mein Herz geöffnet und gegeben habe, der kann es. Ich kann es nicht. Ich bin von Natur aus genau so ein frischer Kerl wie ihr. Natur aus. Ich habe oft meinen 16-jährigen Burschen gesagt, ihr seid einmal sammelliche Kerle und so weiter und ihr seid gar nicht ein bisschen höflich und freundlich und besittet, wie ich das gehört. Ihr seid Kerle, ich war auch mal so alt wie ihr. Und, aber das könnt ihr mir glauben, als ich so alt war wie ihr, da war ich ganz genau so. Da gab es ein Lachen und ein Staunen. Und ich hatte das Herz meiner Kinder. Wenn ich aber da gestanden hätte als der Pharisäer, oh weh. Nun will ich euch also zeigen, dass dieselbe Einstellung, die Gott, der die Liebe ist, zu seinem Sohn hat und der zu all denen hat, die seinem Sohn gehören, dass er diese Einstellung auch zur Welt hat, zum Kosmos. Der Kosmos ist das, alles was existiert, was jetzt noch eingeschlossen ist in ein großes Weltall. Und außerhalb von diesem Kosmos, da ist es jetzt nichts. Da werden wir einmal in diese ungeahnten Weiten von Raum und Zeit neues Leben schaffen, zeugen, alles ohne Sünde und Schuld, weil Golgatha auf die Zukunft und für die Unendlichkeit gilt. Welch eine Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung. Nun gebe ich euch die 4 Beweise, dass Gott dieselbe Einstellung zu allen Menschen hat, wie zu uns. Den einen habe ich schon genannt, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, für die Welt, dass alle, die an ihn glauben, aus der Welt, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die erste Stelle. Das ist das sogenannte Evangelium im Evangelium. Johannes 3,16. Das Wort hat eine ungeheure Durchschlagskraft für den, der das zum ersten Mal hört und erklärt bekommt, wie man es ins Herz hineinsagt. Römer 8, Vers 37. Jetzt gehen wir mal zu unserem großen Bruder und Lehrer, dem Apostel Paulus. Römer 8, 37. Das steht geschrieben. Um deines Willen, um Christi Willen, Vers 36, werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir logischerweise beurteilt worden. Die Welt hält uns für solche, die sich umbringen lassen müssen, die keine Gewalt entgegensetzen, sondern die sich alles gefallen lassen und es aus Gottes Hand nehmen. Ich sage noch einmal, wir lassen uns nicht zum Hansfurcht machen, aber wir gehen bewusst den Lammfleck. Der Herr Jesus hat sich auch nicht zum Hansfurcht machen lassen und Paulus auch nicht. Wir müssen nur nachlesen, wie die mit ihren Gegnern manches Mal geredet haben. Aber der Gegner war dann von der Geisteskraft überwältigt und musste schweigen und fliehen. Das nur nebenbei. Und nun, Vers 37, aber in diesem allem, nämlich, dass wir wie Schlachtschafe gerechnet werden, sind wir Übersieger, mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Die Liebe Gottes macht uns zu Siegern und zu Überwindern über alle. Und diese Botschaft gilt für alle. Auch der, der seinen Sünden, Lüsten und Leidenschaften und Begierden, sei es Alkohol oder Nikotin oder Sexualität oder Rauschgift, dauernd unterlegen ist und geweint hat und an den eisernen Ketten gerüttelt hat und ein neuer Mensch werden wollte und nicht konnte, trotz tiefster, stärkster Bemühung, den liebt Gott genauso. Jetzt kommt die dritte Stelle. Die lesen wir in Epheser 2, Vers 4. Wir beweisen also eben, dass Gott zu allen Menschen die Einstellung hat, hier zu seinem Sohn und zu uns seine Söhne hat. Denn wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Epheser 2, Vers 4. Hört mit dem Herzen. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, die der er uns geliebt hat. Gott ist deshalb barmherzig, nicht so reich an Barmherzigkeit und Güte, weil er mit so vieler Liebe uns liebt. Gott liebt die Welt. Aber es gibt auch gewisse Menschen und Gruppen von Menschen, zu denen hat er nicht nur Liebe, zu denen hat er viel Liebe. Wer kann mir einen Propheten nennen, der von dem Engel Gottes und dem Vertreter Michael und Gabriel angeredet wird, du vielgeliebter. Jawohl, Daniel war ein vielgeliebter. Aber außer Daniel sind wir, du und ich, wenn wir glauben, vor Gott und bei Gott, vielgeliebter. Deshalb steht hier, wegen seiner vielen Liebe, die der er uns geliebt hat. Die Welt liebt er mit seiner Liebe, mit seiner ganzen Liebe. Und jetzt könntet ihr, wenn ihr scharf denken könnt, logisch, können zum Glück die meisten Menschen nicht, könntet ihr sagen, ja, die Liebe Gottes, ist das nicht schon etwas so Umfassendes, dass das gar nicht mehr gesteigert werden kann, so viel Liebe und noch mehr Liebe? Könntet ihr fragen. Aber die Frage ist nicht berechtigt. Denn wir können mit irdischen Maßstäben unsere Denkmaschine, unseren Vorstellungen, unseren Maßstäben der nach Menge und Qualität, können wir nicht an göttliche Wahrheiten herangehen. Das Wort Gottes ist da, um es zu glauben. Und es ist wahr. Und wir erfahren die Wahrheit des Wortes. Das ist viel wahrer und viel realer als alles Äußere. Dass das Licht ist, weiß ich. Und dass das eine Tür ist, weiß ich auch. Und dass das ein Eichschotter ist, weiß ich auch. Aber viel gewisser weiß ich, viel gewisser, viel beglückender und beseligter, dass Gott die Liebe ist. Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Wann? Wir haben es gehört vorhin, als wir noch Sünder waren. Wir meinen, wenn wir brav sind, dann werden wir geliebt. Nein, wann liebt ein Vater sein Kind, wenn das ein frischer Lauser ist, oder wenn das ein freier Student ist, der sich gehört hat und gläubig ist? Wen liebt er mehr? Den Frischdachs von 12 Jahren oder den 20-jährigen Studenten? Ist ja derselbe Mensch. Er liebt beide mit seiner ganzen Liebe. Natürlich freut er sich, dass sein Sohn jetzt auch Christus gehört. Natürlich. Und betet, dass dieser junge Bursche, dass der mal gebändigt wird und auch gelebt wird. Natürlich. Aber es ist die Liebe Gottes. Noch ein letztes Wort. Kapitel 4 im 1. Johannesbrief. 1. Johannes 4, Vers 9 und Vers 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Enthüllt, entschleiert, sichtbar gemacht worden. Dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Wir leben nicht aus uns, aus unseren Kräften, aus unserer Begabung, aus unserem Verstand,